Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Den meisten dürfte Gerhard Wolf wohl als Mann von Christa Wolf bekannt sein. Die anderen wissen um seine Bedeutung für, vor allem wenn auch nicht nur, die Literatur der DDR. Gerhard Wolf war Lektor, Verleger, ist auch das alles noch Autor, Publizist, Familienmensch und Gourmet. Und ich spreche mit ihm über sein Leben als starker Mann an Christa Wolfs Seite. Sie hören die Sendung Im Gespräch im Deutschlandradio Kultur und heute ist zu Gast der Autor und Verleger Gerhard Wolf. Erstmal herzlich willkommen, Herr Wolf.
Ja, ich danke mich für die Einladung. Und ja, bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, da fangen wir gleich mit dem ersten Problem an. Es ist ja so ein so reiches Leben, was Sie geführt haben, Herr Wolf. Sag mal kurz die wichtigsten Punkte. 1928 geboren in der Weimarer Republik, Kindheit, frühe Jugend im Nationalsozialismus, später dann DDR. Da wurden Sie vom überzeugten Bautaufgenossen zum Kritiker 1976 aus der SED rausgeworfen. Sie haben gearbeitet als Lehrer, als Redakteur, im Radio übrigens, als Lektor, als Verleger. Sie waren und sind Autor und vor allem ein Beförderer, ein Entdecker, ein Vermittler, immer umgeben von Autoren, von Intellektuellen, von Künstlern. Über 60 Jahre der erste Leser, Lektor und Kritiker ihrer Frau Christa Wolf. Und ich muss gestehen, ich stand etwas ratlos da und dachte, was machen wir nur in ihrem Fall ja viel zu kurzen Sendung und womit fangen wir an? Und dann habe ich gedacht, wir packen den Stier bei den Hörnern, fangen einfach in der Gegenwart an.
Ja.
Denn von dem, was ich über Sie weiß, planen Sie gerade nicht Ihre nächste Kreuzfahrt, sondern eher Ihr nächstes Buch. Also woran arbeiten Sie?
Naja, hauptsächlich am Nachlass jetzt von Christa Wolf. Wir haben ja nach ihrem Tod eine ganze Reihe von Büchern herausgegeben. Es gab dieses Buch Ein Tag im Jahr, da haben wir eine Fortsetzung gemacht, Tag im neuen Jahrhundert, also was schon als Manuskript vorlag und das haben wir gemacht. Dann gibt es von ihr natürlich unheimlich viele Tagebücher. Das sind Stapel, tausende von Seiten. Und wir haben einen Komplex herausgegriffen, der mir interessant erschien. Das sind die Moskauer Tagebücher. Wir waren, sie öfter noch als ich, aber wir waren meist auch zusammen, 10-mal von 1957 bis 1989 in der Sowjetunion damals. Und das waren zuerst sehr offizielle Einladungen über den Schriftstellerverband dort. Und man traf aber dann dort Leute, die außerhalb dieses Schriftstellerverband waren, das waren natürlich hochinteressante Leute und das ist auch im Buch dann der Schwerpunkt, die man unter dem Begriff dann der Dissidenten zusammengefasst hat. Der wichtigste war Lew Kopeljew, der da dann ausgewiesen wurde, 81 und in Köln lebte.
Aber die Arbeit an diesem Buch ist ja abgeschlossen, Herr Wolf. Also was ist jetzt gerade Ihr aktuelles Projekt?
Naja, ich möchte
das
gern fortsetzen mit dem Briefwechsel. Das ist also nur ein, zwei Proben da von dem Lew Kopeljew. Kopeljew hat sehr früh über Christa Wolf geschrieben. Das ist auch noch nicht publiziert. Das ist eine Unternehmung. Dann der wichtigste Freund von den westlichen Autoren, ich sage mal ruhig so westlich, Autoren war Max Frisch, mit dem wir am meisten befreundet waren. Und da gibt es einen ausführlichen Briefwechsel, Tagebücher und vor allen Dingen Essays von Christa Wolf und auch noch eine völlig unveröffentlichte, umfangreiche DVD-Aufnahme, wo sie über 45 Minuten über Max Frisch spricht. Das wird einen schönen, das macht einen Professor Ganzel, gibt es heraus. Das wird, glaube ich, sehr interessant, weil man da sehr vieles Dinge erfährt, die man noch nicht weiß.
Aber Sie sichten jetzt schon die schriftlichen Dokumente von Christa Wolf dieses. Also das heißt, Sie machen täglich eine Zeitreise.
Ich bin der
Zeitreise.
Ja. Eine Essay-Sammlung wird kommen und es sind eine ganze Reihe Projekte. Wir haben eben eine Christa Wolf-Gesellschaft gegründet und da wird es auch eine Schriftenreihe geben. Das sind natürlich dann mehr germanistische Beiträge, wo ich oft der Herausgeber bin. Also es ist eine ziemliche Arbeit, denn es war auch das ganze Archiv noch zu übergeben an die Akademie der Künste. Und eine große Briefausgabe ist geplant. Das ist im Moment meine Hauptarbeit.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie jetzt ja ganz konzentriert auf das Werk Ihrer verstorbenen Frau Christa. Früher waren Sie ja, sind ja eigentlich bis heute sozusagen legendär dafür, dass Sie anderen, vielen anderen, ob als Lektor, als Herausgeber oder als Verleger, geholfen haben, ihre Werke zu veröffentlichen.
Ja, das begann natürlich, wir lernten uns sehr früh kennen, in Jena, damals, als wir studierten und bekamen unsere erste Tochter. Und da musste jemand eine Arbeit suchen und das war ich. Und ich konnte mit 4 Semestern dann schon beim Rundfunk als Literaturredakteur beginnen. Und da beginnt eigentlich meine Rezensionsarbeit, die ersten Essaysarbeit und so diese Dinge. Das ging bis Anfang 57, bis zum Deutschlandsender noch, wo ich zum Schluss sogar Leiter der Kulturpolitik war. Ich habe das 57 beendet. Wir können noch auf die näheren Gründe eingehen. Die waren, lagen dann wirklich im politischen Bereich. Und von da an wurde ich Lektor hauptsächlich und konnte dann vor allen Dingen im Mitteldeutschen Verlag eine ganze Reihe von heute zum Teil sehr bekannten Autoren betreuen und als herausgeben, vor allen Dingen spezialisiert auf Lyrikgedichte.
Christa Wolf hat ja über Sie gesagt, das fand ich sehr schön, Ihr großes Talent sei, Talente zu erkennen und zu fördern. Und wenn man jetzt mal so blickt, Herr Wolf, wen Sie alles entdeckt, verlegt, lektoriert, gefördert haben, dann finde ich so erstaunlich, was für eine große Bandbreite das, wenn wir jetzt mal bei der Literatur bleiben. Also das fängt an mit Stefan Hermlin und Peter Huchel, geht dann über Volker Braun und Sarah Kirsch zu Bert Papenfuß. Da kann man ja jetzt wirklich nicht sagen, die haben irgendwie eine gemeinsame Ästhetik.
Nein, das sind
also was müssen die Texte für Sie haben, damit Sie sagen,
Naja, die ersten Herausgaben waren wirklich bekannte Autoren. Die Freundschaft mit Stefan Hermlin geht zurück in die frühen 60er Jahre. Er war gerade mal nicht so gut angesehen und ich konnte beim Recklang Verlag ein sehr schönes Buch mit ihm machen. Und dann kam in den Mitte der 60er Jahre eine neue Generation, die eigentlich jetzt erst die, sagen wir ruhig, die DDR-Problematik künstlerisch aufarbeitete. Man hat sie später unter dem Begriff Sächsische Dichterschule genannt. Und da kommen jetzt die ganzen Namen dieser Generation. Wir wollen das mal ein bisschen eingrenzen. Da gehörte Volker Braun dazu, Karl Mickel, Sarah Kirsch, Rainer Kirsch, Heinz Tschechowski, Bernd Jentsch, eine ganze Gruppe von Talenten, die ich alle dort herausbringen konnte. Ich habe eine richtige Reihe da und da sind natürlich einige bedeutende Autoren geworden, das, was mich gefreut hat.
Genau, und später kamen dann diese Underground-Dichter aus dem Prenzlauer Berg, also Bert Papenfuß können wir dafür stellvertretend nennen. Aber Herr Wolf, was ist das, also wenn Sie einen Text lesen, woran erkennen Sie, was muss Sie ansprechen, dass Sie sagen, der hat Qualität?
Na, ich habe das mal genau bei Volker Braun ganz genau beschrieben. Da kamen ganz neue Töne auf. Mich hat immer interessiert, wer etwas schreibt und wer diese Personen sind, mit denen ich in Beziehung treten kann. Es wurde an diesen Texten richtig gearbeitet. Ich habe das auch zum Teil publiziert. Wir haben bei Volker Braun, bei frühen Gedichten, manchmal ganze Zeilen umgestellt und das Gedicht wurde ganz hochinteressant dadurch. Das hat mich auch am meisten interessiert, dass ich mit den Autoren arbeiten konnte, an den Texten Ratschläge geben konnte, sie befördern konnte. Und bei der späteren Generation, die ja erst in späteren 70er Jahren, also diese Prenzlauer Berg, die unterschieden sich ja sehr, da war das sehr viel anders. Sie hatten nicht diese Tradition. Die Sächsische Dichterschule setzte sich auseinander mit Tradition, mit dem Sonett, mit Klopstock, mit Hölderlin und solchen Autoren. Das war bei dieser späteren Generationen überhaupt nicht mehr der Fall. Die knüpft bei ganz anderen Dingen an und da konnte man weniger Ratschläge, man musste nur jetzt auswählen und gestalten und das konnte ich dann, sie konnten lange nicht herausgegeben werden, weil die Verlage sie nicht verlegten und erst ab 88, 89 konnte beim Aufbauverlag diese dann sehr schöne Außer der Reihe erscheinen. Und da waren dann bedeutende Autoren dabei, wie Reinhard Jürgel, den man gar nicht mehr dazu zählt, der inzwischen also Büchnerpreisträger ist, und Papenfuß und Döring und eine ganze Reihe. Und es waren alles Debütanten. Das ist eigentlich die Generation unserer Kinder. die jetzt da in 50er Jahren geboren war und die mit ganz neuen Zugängen, die sich bei Sprache ansetzten, mit Sprachspielen, da gab es dann Berührungspunkte sogar zur konkreten Poesie über einen Menschen, den ich dann viel geschrieben habe und der sehr berühmt geworden ist, Karl Friedrich Klaus, der sehr Sprachblätter schrieb, eigenartige Kunst aus Sprache, Literatur und Grafik.
Sagt Gerhard Wolf, und über seine Arbeit an den Texten Christa Wolfs sprechen wir in der nächsten Runde. Der Autor und Verleger Gerhard Wolf ist zu Gast im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Herr Wolf, Sie waren 60 Jahre mit Christa Wolf verheiratet und haben auch 60 Jahre mit ihr zusammengearbeitet an ihren Texten. Sie haben das gerade in der Arbeit an den Texten von Volker Braun ein bisschen erzählt. Wie sah denn Ihre gemeinsame Arbeit mit Christa Wolf aus?
Na, das begann sehr früh. Christa hat eigentlich schon sehr früh zu schreiben begonnen. Und es ist immer sehr schwierig. Sie hat ja zuerst sich kritisch betätigt, auch Rezensionen geschrieben, wie das so war. Sie war Mitarbeiterin im Schriftstellerverband und war dann noch festgelegt. Und eigentlich hat sie, sagen wir mal ruhig, das Germanistikstudium und bestimmte theoretische Dinge sogar abgehalten davon, naiv und ursprünglich an die Texte heranzugehen. Das begann dann mit der Moskauer Novelle, die sie später selbst dann wegen Sinn und Unsinn von Naivität in Frage gestellt hat. Und der Durchbruch war eigentlich der Titel, den habe ich übrigens dann gefunden sogar, Der geteilte Himmel. Das war eine Liebesgeschichte, die so kurz vor dem Mauerbau erschien und mit wo die eine Liebe auseinandergeht. Ja.
Da haben Sie, Sie haben den Titel gefunden, aber vorher, was haben Sie vorher mit dem Text? Also ich habe gelesen, es gibt ja dieses schöne Gesprächsbuch von Ihnen und Christa Wolf mit ihrer Enkelin Jana Simon, Sei dennoch unverzagt. Und da erzählt Christa Wolf, dass Sie anfangs jede Seite sofort gelesen haben, sobald die aus der Schreibmaschine kamen und kritisiert haben, was sie dann doch sehr irgendwie gehemmt hat. Und dann hat sie die Seiten immer umgedreht und Sie haben heimlich gelesen, was dadurch rauskam, dass Sie dann irgendwann sagten, ich glaube, jetzt läuft's.
Man musste natürlich eine gute, geschickte Technik finden, wie man als Lektor sowas, und da war es zuerst gar nicht günstig.
Eigene Frau, ja.
Ich habe mich da sehr, sagen wir mal, relativ objektiv zum Text verhalten. Das hätte jemand anders sein können. Mir ging es um den Text. Nicht? Wir waren beide beschäftigt in einem Betrieb, schreibende Arbeiter haben wir angeleitet und so. Das ist diese eine Strecke. Und das Ganze hatte sehr reportagehafte Züge zuerst. Und als wir an einer bestimmten Strecke waren, das ging dann nicht mehr. Und daraus bildet sich nach und nach dieser Erzähltext. Damals, da habe ich noch sehr oft mitgelesen. Später haben wir eine Technik gefunden, dass ich gewartet habe, bis da etwas kam. Und es gibt ja auch Texte, die
also
gar nicht erschienen sind.
Oder haben Sie doch heimlich?
Manchmal habe ich reingeguckt, manchmal nicht. Diese großen Romane wie Kindheitsmuster, dann später Stadt der Engel, sind ja lange Prozesse gewesen, wo man ständig am Text gearbeitet hat. Wie gestalten, was gestalten, wie die Proportionen sein müssen und so. Das war dann ein ständiges Gespräch, was dann stattfand, aber immer an Komplexen schon, die da standen.
Also Sie haben jetzt nicht schon in den Stoff sozusagen mit eingegriffen, in die Stoffwahl?
Weniger in den Stoff, mehr in die, wie man etwas komponiert, darstellt, Akzente setzt und solche Dinge, nicht? Und da waren wir meistens laufend im Gespräch und ich habe sie hoffentlich immer ermuntern können.
Wie sehen Sie denn Ihre Rolle jetzt so rückblickend für das Werk von Christa Wolf?
Ja, ich glaube schon, das ist eine der bedeutendsten Prosaikerinnen ist nach Anna Segers, die wir in Deutschland haben. Das glaube ich schon. Ich kann es auch sagen, da bin ich sozusagen.
Und Ihre Rolle für die literarischen Texte Ihrer Frau schätzen Sie schon auch als sehr wichtig ein, ne?
Ich sage ja, das ist auch Kindheitsmuster, der Titel musste auch gefunden werden, da waren wir ständig im Gespräch, was da war.
Ja. Und Herr Wolf, Sie und Ihre Frau sind beide Ende der 20er Jahre geboren und haben ja doch aus heutiger Sicht eine äußerst moderne Ehe geführt. Ihre Frau war bekannter, erfolgreicher und Sie haben ja damit offenbar nie ein Problem gehabt. Wie kommt es, dass diese traditionellen Rollenbilder, die heute so viele Menschen noch im Griff haben, dass die über Sie beide offenbar gar keine Macht hatten.
Man kann beim Ausgangspunkt, da war Christa noch wissenschaftliche Mitarbeiter beim Schriftstellerverband und war kaum bekannt. Und ich war schon Leiter der Kulturpolitik beim Deutschlandzentral, wenn Sie wollen. Ich habe diese Laufbahn dann abgeschlossen, um was ganz anderes zu machen. Und ich glaube, dass man mich genauso in diesen Kreisen, den literarischen Kreisen, die ich betreute, so wahrgenommen wurde, wie ich es verdiente, würde ich sagen. Da waren gar keine Diskrepanzen da. Das war eine Verteilung der Rollen auch zu Hause. Es waren ja Kinder zu betreuen, es war der Haushalt zu machen, es waren ja manchmal auch keine ganz einfachen Zeiten und so.
Und also das klingt auch so, als wenn Sie sich sozusagen Ihres eigenen Wertes auch immer bewusst gewesen sind. Also man muss ein starkes Selbstbewusstsein haben als Mann, um sich neben einer erfolgreichen Frau nicht benachteiligt zu fühlen, offenbar.
Naja, es lag aber sicher an uns beiden. Nicht? Christa hat mich nie in Frage gestellt, dass ich sozusagen nur eine Lektoratsrolle spiele. Sie wusste ja, was ich sonst mache. Ne? Dann fing ich ja selbst an, größere essayistische Sachen zu schreiben, wie das Bobrowski-Buch und Schreibung eines Zimmers, dann den Hölderlin.
Ja. Ja.
Und dann über die ganze bildende Kunst, die ins Haus kam, die kam über mich ins Haus. Und da sind ja sehr schöne Dinge entstanden und Essays von mir. Ich betrachte mich als Essayist. Ich hätte mich nie als Erzähler sozusagen überhaupt auf diese Strecke begeben. Ich brauchte einen Gegenstand. Und Kunst als Gegenstand, in dem auch bildende Kunst dabei war, ich sagte schon mit Karl Friedrich Klaus, das ist meine Nebenhauptarbeit jetzt, den ich sehr früh kannte, der Avantgardist der DDR.
Konkrete Poesie.
Ja, ja, ein bisschen zu verbunden war mit Franz Mohn, der jetzt im Alter von 90 plötzlich Preise bekommt und ein sehr schönes Taschenbuch bei Fischer.
Der den Sie auch entdeckt Auflagen, und ja, gefördert und ja, verlegt haben. Ja.
Und also ich hatte da meine Strecke auch und die Christa war natürlich an diesen Dingen mit interessiert und die war ich schon der Hauptbeteiligte, aber Christa war natürlich immer mit einbezogen und also man kann das schwer trennen, wie man das immer gerne macht. Der eine ist berühmt, der andere ist nicht so berühmt. Das hat für uns eigentlich nie die Rolle gespielt.
Das führt ja dann vielleicht auch auf die Spur zur Antwort auf die Frage, die ja, glaube ich, viele jüngere Menschen als Sie beschäftigt, wenn die hören, dass Sie 60 Jahre miteinander verheiratet waren. Davon können ja die meisten heute nur träumen, die mit 40 schon mehrere Beziehungen und Ehen hinter sich haben. Das scheint so, falls es ein Geheimnis überhaupt gibt, einer der Gründe gewesen zu sein, dass Sie immer im Austausch, immer im gegenseitigen Interesse miteinander waren.
Das kommt in dem Gespräch, glaube ich, was die Jana mit uns beiden geführt hat, ja sogar zum Ausdruck, wo Christa das auch
Sie sagen da nicht so viel. Jetzt wollte ich mal Ihre Ansicht hören.
Ja, das ist, wie gesagt, diese Frage hat für uns nie in dem Sinn eine Rolle gespielt. Sie wurde leider dann oft durch ihre Bedeutung als Schriftstellerin auch in politische Funktionen hineingedrängt, kann man fast sagen, die ihr gar nicht so recht waren, die sie aber dann wahrnehmen musste und konnte und natürlich dann auch wieder zu ihrem Vorteil letzten Endes ausschlug, wobei sie solche Konflikte haben sich bei ihr sehr körperlich ausgewirkt. Sie hatte Herzgeschichten, sie hatte dann Operationen, solche Dinge, die ich alle Gott sei Dank nicht hatte. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen männlich und weiblich, dass der weibliche Körper sehr viel stärker emotional reagiert, während ich da mir vielleicht eine Schutzschicht zugelegt hatte, die das ein bisschen mehr reflektieren konnte und da auch einen Ausgleich hergestellt. Ich habe natürlich immer versucht, diesen Ausgleich zu transformieren. Immer ist mir das sicher nicht gelungen.
Und über die politischen Auseinandersetzungen sprechen wir dann gleich, ja. Gerhard Wolf. Sie hören die Sendung Im Gespräch im Deutschlandradio Kultur und zu Gast ist der Essayist und Verleger Gerhard Wolf. Sie sind bereits 1946, Herr Wolf, da waren Sie 18 Jahre alt, in die SED eingetreten. Warum das?
Ja, das war eine sehr willkürliche Entscheidung. Mein Vater war ein Mitläufer der Nazi-Bewegung gewesen, kein besonders hervorragender, aber immer ein kleiner Angestellter. Er wurde ein bisschen bestraft nach 1945, durfte die Buchhaltung nicht mehr, also musste auf einer Domäne arbeiten, dann als Knopfmacher, bis man ihn dann wieder auch als Buchhalter, und er hat dann wieder eine kleine Karriere gemacht. Er heiratete in zweiter Ehe eine Frau, die nun wirklich narzisstisch war, muss man schon sagen. Sie war Frauenbildungsleiterin gewesen. Sie war in Heimen von schwer erziehbaren. Sie hatte wirklich diese Theorie, dass es unwertes Leben gibt und solche Dinge. Und das war eigentlich der Grund, dass ich eines Tages am Mittagstisch verkündet habe, ich bin jetzt in die SED eingetreten. War
kurz, also jugendlicher Protest gegen die Eltern. Reiner Protest,
ohne viel theoretisches Wissen. Bei Christa war es völlig anders. Sie hat Schriften gelesen, hatte mit dem Lehrer diskutiert. Bei mir war das eine persönliche Entscheidung, übrigens zusammen mit einem Freund, dem es ähnlicher ging. Wir können dann auf diese Sachen ruhig noch eingehen, weil das später dann bei der Entscheidung beim Studium eine Rolle gespielt hat. Und dann war ich drin.
Na, Ihr Freund, Sie, glaube ich, meinen, der mit Ihnen in die SED eingetreten ist, der hat dann an der FU Berlin studiert. Sie nicht. Sie haben das Aufnahmegespräch nicht bestanden und sind dann in der DDR geblieben und gehörten in den ersten Jahren dann ja aber auch zu denjenigen, die wirklich voller Idealismus, also diese neue Gesellschaft, den Sozialismus doch aufbauen wollten. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammenraffen, Herr Wolf, 50 Jahre DDR ist ja jetzt brutal, aber wir versuchen es mal. Dann sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen zwei Ereignisse es gewesen, die Sie auf Distanz zur DDR und ihrer Führung vor allem gebracht haben. Also einmal der Einmarsch der sowjetischen Truppen in die Tschechoslowakei 1968.
Das war schon später.
Und dann als ganz markant. Und dann, Sie waren trotzdem immer noch SED-Mitglied, aber dann ab Ende 76 nicht mehr, weil Sie nämlich zu den 12 Erstunterzeichnern, also auch zu den Verfassern dieses Protestschreibens gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns gehört haben, der eben nach seinem berühmten Konzert in Köln aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen wurde. Und Sie sind dann aus der SED rausgeschmissen worden. Wie war dann Ihre Haltung zur DDR und zur Führung?
Naja, wir wollten ja immer, hofften immer auf Kräfte, die einen besseren Sozialismus bewerkstelligen konnten. Sehen Sie, dass ich beim Rundfunk wegge bin, ich war Leiter der Kulturpolitik. Das war eine ziemlich hohe Funktion. Man hätte da Karriere weitermachen können. Es kamen die Prozesse von Janka Harich. Das waren sehr einschneidende Dinge. Und dann kam diese kleine Geschichte, die Hans Mayer erzählt, wo wir ein Essay von ihm, der abgesetzt wurde, dann aber noch erschienen. Das war ein Anklagepunkt gegen Heinz Zöger, der dann 1956 mit Janka einen Prozess bekam und ausgeschlossen wurde. Heinz Zöger hat 4 oder 5 Jahre gesessen, ging in die Bundesrepublik.
Und Janka war Verleger und musste auch ins Gefängnis. Und Sie haben trotzdem weiter gehofft.
Das war ein Schritt, dass ich dort nicht weitermachen konnte. Ich konnte auf der offiziellen Ebene nicht weitermachen. Mein Entschluss, dass ich das auf andere Weise fortsetzen musste, und das war dann diese Lektoratsarbeit, die ich begonnen habe.
Als Freischaffender sozusagen.
Ja, dass ich freischaffend war, dass man immer noch hoffte, dass man etwas verändern könnte. Man hat auf der einen Seite die Angriffe vom Westen, der uns nie ein Anziehungspunkt war durch die Adenauerzeit. Und gleichzeitig hatte man sich immer beruhigt, das sind Kinderkrankheiten noch. Man hat ja die ganzen Ausmaße der stalinischen Dinge noch nicht gewusst oder auch nicht wissen wollen. Das spielte natürlich eine Rolle. Und ich wollte auf keinen Fall mehr eine offizielle Karriere machen. Dann sind schon die Bruchpunkte, haben Sie eben schon genannt, das war schon ein sehr heftiger, weil es ein richtiger Prozess war gegen die Ausbürgerung Biermanns. Das war eigentlich eine taktische Geschichte, dass man die namhaften Autoren wie Stefan Hermlin, Volker Braun und Christa nicht ausschließen wollte und ihnen offen ließ mit strenger Rüge, dass sie da weiter arbeiten konnten. Christa hat sie immer bekannt dazu, sogar im Gespräch mit Honecker direkt, der sagte, hier können Sie ruhig reden, hier wird nicht abgehört.
Sie wurden rausgeschmissen, Ihre Frau nicht, und die war darüber gar nicht glücklich. Sie wollte eigentlich auch gerne rausgeschmissen werden, oder?
Ja, sie hätte austreten müssen, und das haben wir lange überlegt. Es hat sich kaum jemand halten können, der rauskam aus der Partei. Das wäre natürlich ein Schnitt durchs Tischtuch gewesen, wenn man selbst und solche alten Genossen wie Janka sagt, man geht nicht aus, man wird rausgeschmissen, aber man geht auch nicht selbst raus. Also da waren, kamen Ratgeber hinzu, selbst als Christa dann, wo wir lange diskutiert haben, ob sie als Kandidat des Zentralkomitees gewählt wurde, ob sie das machen soll oder nicht. Das war zuerst ein langer Disput, auch da wurde sie beredet, es kommen jetzt bessere Zeiten. Wir konnten
sie
mit Konrad.
Sie waren dagegen, also sie waren sich gar nicht immer einig.
Nein, da waren wir uns nicht Politiker. Einig. Die redeten ja zu, mach doch, da müssen gute Kräfte jetzt sein. Im Nachhinein habe ich das gut geheißen, als Christa dann beim 11. Plenum die einzige Stimme war, die widersprechen konnte und musste. Und das hat sie dann, das war sozusagen wieder, da wurde man wieder bestärkt, dass es ganz richtig gewesen war, dass er jemand auftreten konnte, der Nein sagte. Und das, man muss das aus den damaligen Verhältnissen so heraus erklären. Und das können Sie ruhig sagen, das waren ständige Dispute unter uns. Was macht, wie verhält man sich?
Nun das war ja ihr Hauptgesprächsthema, war ja die Politik.
Ja, außer der Literatur, die aber natürlich oft damit zusammenhängen.
Ja. Das ist ja, wenn man aus der heutigen Zeit auf diese Zeit blickt, finde ich ja das, was so am meisten auffällt, diese nahezu wirklich totale Politisierung.
Ja,
also das ganze Leben drehte sich um die Politik. Freundschaften entstanden anhand von politischen Meinungen und zerbrachen dann auch.
Naja, das ist wenn Sie jetzt im Nachhinein das Buch Tumult von Enzensberger lesen, da werden Sie feststellen, dass er auf ganz andere Weise natürlich auch in der Politik einbezogen war. Man kann es direkt als westliche Komponente nehmen zu den Moskauer Tagebüchern, was er dann Tumult schildert und wie er sich verhält. Ich glaube, dass auch die in der Bundesrepublik, denken Sie an Heinrich Böll, was er für Schwierigkeiten hat in der Zeit, als die Baader-Meinhof verfolgt wurde, wie man auf Böll losgegangen, Hausdurchsuchungen, das hätte man sich bei uns damals noch gar nicht gewagt. Also
sie wurden ja damals schon ganze Zeit abgehört. Insofern war eine Hausdurchsuchung ja vielleicht nicht notwendig.
Ja, das wusste man nicht. Das war verdeckt, nicht?
Ja.
Das war verdeckt und das wusste man nicht vieles, wusste man ja wirklich im Nachhinein erst. Und so wie das war, man ahnte natürlich vieles und waren auch, 68 war dann die Entscheidung.
Aber trotzdem, es ist ja so ein bisschen zwiespältig, weil natürlich möchte man diese Zeit nicht zurückhaben, aber auf der anderen Seite dieses Gefühl, dass alles, was man tut, eine Bedeutung hat, das ist natürlich auch sehr belebend. Ne?
Das ist gut und verhängnisvoll. In der DDR wurde jedes literarische Wort ernst genommen. Walter Ulbricht kriegte Texte zugeschoben und urteilte danach. Christa setzte sich ja bei diesem 11. Plenum für einen Roman, der dann verboten wurde. Der arme Autor ist daran eigentlich zugrunde gegangen, hat zu viel getrunken. Werner Braunig.
Ja. Rummelplatz.
Dieses kleine Kapitel Rummelplatz über einen Bezirk, nämlich die Uranbergwerke, die das Uran geliefert haben für die Bomben in Russland, dass darüber nicht gesprochen wurde. Konrad Wolf hat einen Film Sonnensuche gemacht, der verboten wurde. Das waren solche Punkte. Man war dann beteiligt. Und das war eine,
also gut und verhängnisvoll zugleich.
Ja. Was in der Bundesrepublik überhaupt nicht gab. Man hat auch Köppen Treibhaus nicht gelesen, was den Bundestag da betreffen sollte und solche Dinge. Das hat doch gar nicht interessiert. In der DDR wurde leider und wie auch immer das unheimlich ernst genommen, nicht? Eine Anekdote, das war noch vor diesem 11. Plenum, da hat der Walter Ulbricht Autoren eingeladen. Der hatte ja so eine kleinbürgerliche Vorstellung vom Klassizismus. Und das Größte war für ihn natürlich Goethe und der Faust. Und er sagt in dieser Runde, wir brauchen jetzt eine sozialistische Klassik. Stumm. Wir brauchen einen sozialistischen Faust. Und brauchen einen sozialistischen Egmont. Anna Seger saß neben ihm und sagte, na ja, Genosse Ulbricht, mit Egmont könnte ich mir denken, aber bei Faust, was machen wir denn dann mit Mephisto? Da stützte er und sagte, die Frage Mephisto werden wir auch noch lösen.
Der Essayist, Schriftsteller und Verleger Gerhard Wolf ist zu Gast im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Und Herr Wolf, wir haben jetzt manches angerissen, über vieles haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben ganz kurz die Maler erwähnt, wir haben noch gar nicht über Ihren Verlag Janus Press gesprochen, den Sie 1991 gegründet haben. Endlich konnten Sie die Bücher machen, die Sie wollten. Sie haben den Verlag 20 Jahre später wieder geschlossen. Und auch noch gar nicht gesprochen haben wir über das Kochen. Ich habe erfahren von Christa Wolf, dass sie ihr das Kochen, also sprich den Genuss und die Kunst nahegebracht haben, also den Kontakt auch mit Malern. Und alle, die sie kennen, das findet man in allen Beiträgen, es gibt ja verschiedenste Bände über sie, auch zu ihren runden Geburtstagen, rühmen ihre Kochkunst.
Naja, das wird sicher etwas übertrieben, aber Christa hat einen sehr schönen humorvollen Text geschrieben. Herr Wolf erwartet Gäste und bereitet für sie ein Essen vor, wo wir lange planen, was wir da kochen wollen. Dadurch ist das
wir
gekommen.
Also das ist so ein langer innerer Monolog, wo es geht so los. Ja, was machen wir? Lachs über Lachs, zu Huhn, Lammkotelett oder vielleicht
alles,
doch ein Hecht.
Alles, was man sich so vorstellen kann. Ja. Oder in unserem Bereich lag.
Wie sind Sie denn zum Kochen gekommen? Das ist ja auch wieder ungewöhnlich für einen Mann Ihrer Generation.
Das hat sich auch später in der Zeit auch entwickelt. Wir fuhren auch in die Bundesrepublik und da lernten wir Dinge kennen und die wir dann, das hat sich so entwickelt, dass man unterschied, nicht nur Unstrutweine zu trinken, sondern französische Rotweine und anderes.
War das jetzt mal so ganz platt gefragt, so durch die Westreisen?
Wir waren ja dann viel unterwegs. Seit Christa im Ausland erscheinen konnte, konnten wir natürlich Reisen, Lesungen machen.
Ja.
Es waren meist nie Urlaubsreisen, die waren meist verbunden, aber da Frankreich, Italien kennengelernt, dann später sogar England.
Und da haben Sie
England.
Kennengelernt,
und
was
da
gute
lernte
Küche
man,
ist.
Lernte man auch diese ganzen Dinge kennen und so. Da hat sich das auch so niedergeschlagen. Es war sicher der geringste Niederschlag dieser Reisen, aber war natürlich auch spielte eine Rolle. Und das ist durch diesen lustigen Text. Naja, weil mir selber schmeckt und ich hoffe, dann den Gästen schmeckt es auch.
Haben Sie ein Lieblingsgericht, Herr Wolf?
Oh, das ist schwer. Die Austern wurden in die DDR eingeführt von dem Übersetzer Alain Lars als lebende Tiere. Und die mussten dann, ging durch den Zoll.
Also
als
an der Grenze.
Ja, an der Grenze, lebende Tiere. Ich weiß nicht, ob Ost oder West, beide. Und er brach dann zum ersten Mal mit diesem Ding die Austern auf. Und da gibt es ein schönes Gedicht von Volker Braun darüber. Das waren solche Dinge, die natürlich eingingen und dann sich zum Teil auch in der Literatur niedergeschlagen haben, sodass Christa diesen lustigen Text da verfasst hat.
Herr Wolf, Sie haben also Christa Wolf bekannt gemacht mit der Kunst und dem Kochen. Was haben Sie, Gerhard Wolf, denn durch Ihre Frau vielleicht Neues entdeckt? Was hat sie sozusagen Neues für Sie in die Ehe gebracht?
Naja, ihr könnt das, was sie geschrieben hat. Ich werde mich nie erkühnt, mir Geschichten auszudenken, Schicksale auszudenken. Nicht erstes wichtiges Buch, Nachdenken über Christa T., ist ihre Geschichte eigentlich mit einer Jugendfreundin, die wirklich an dieser Krankheit Leukämie gestorben ist und mit der wir beide dann bekannt waren, aber sie kannte sie viel länger und das war ihr Thema und sie erlebte diesen frühen Tod und hat sie so bestürzt, dass sie diesen Text schreiben musste. Und das war ja, und es war auch ein Reflex natürlich auf dieses Plenum. Sie wurde krank und hat eigentlich durch diesen Text sich befreit von dieser Krankheit, indem sie jetzt ein Leben schilderte, entgegen diesen Hop-Hop-Menschen, wie sie nennt in diesem Text, die regierten und sie um uns herum waren. Ein ganz
also
anderes Schicksal war.
Also das 11. Plenum des ZK der SED, wo sie die Einzige war, die kritisch sprach.
Und so sind die meisten Geschichten. Sie hat ja meist Geschichten, das geht bis zu der sehr schönen späten Ski Leibhaftig, wo sie eine sehr heftige, fast lebensbedrohliche Krankheit hatte, mehrmals operiert werden musste und das war wirklich heftig und dass sie dann beschrieben hat. Das hat mich natürlich auch, hätte ich nie gekonnt, sich auszusetzen gleichzeitig und das in Literatur umzusetzen. Das ist ihr großes Talent, was ich natürlich auch immer bewundert habe und Ich lese Ihnen dann noch ein Gedicht vor, was ich noch einmal zitiert habe von Rilke, wo ich meine versucht habe, habe ich nur einmal öffentlich gemacht, weil wir sonst eigentlich in öffentlichen Bekenntnissen gegeneinander sehr zurückhaltend waren.
Möchten Sie
das
es jetzt
ich einmal, das
vorlesen?
Das können wir, ja, kann ich. Das ist Rilke für Lou André Salomé. Und ich finde es vor allen Dingen auch von heute aus gesehen natürlich, der ich mich ja täglich mit ihren Dingen beschäftige, also weiter mit ihr im ständigen über ihre Sachen im Dialog bin. Das ist ja für mich das Wichtigste vielleicht. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich. Mit meinem Herzen wie mit meiner Hand. Halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Das ist meine Leidenschaft, die Erklärung. Und vielleicht eine Erklärung für diese 60 Jahre.
Gerhard Wolf, immer im Gespräch mit Christa Wolf.